Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 136 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist heute wieder ein Gast, und zwar ist Alexander Heeg bei mir. Moin, Alexander.
Hi, moin, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal vorstellen und sagen, was du so machst?
Super gerne. Ich habe angefangen mit einer Agentur, also ich habe mir selbst ein Freelancer-Agenturgeschäft aufgebaut und mittlerweile machen wir eigentlich rein Beratung für Agenturen und Freelancer und zeigen denen, wie sie ihr Geschäft noch weiter aufbauen können. Und da, ja, über die letzten Jahre schon ein paar weitergeholfen, ein paar Leuten.
Warst du selbst auch mal Freelancer?
Ja, genau. Also ich habe mit WordPress-Seiten angefangen. Ich weiß nicht, ich kann da gerne auch genauer drauf eingehen, wenn du magst.
Ja, hol gerne genauer aus. Erzählen.
Okay. Also eigentlich habe ich angefangen mit, ich wollte Geld im Internet verdienen und da habe ich so gegoogelt, was gibt es da für Möglichkeiten, und dann bin ich auf Affiliate-Marketing gekommen. Und dann, um Affiliate-Marketing betreiben zu können, brauchtest du eine Webseite, und dann habe ich mir WordPress angeeignet, und Affiliate-Marketing hat sich dann, habe ich bis heute, glaube ich, weiß nicht, 20 Euro oder 10 Euro oder so verdient insgesamt. Das war jetzt nicht das, was ich dann tagtäglich gemacht habe. Aber mein Vater hat entdeckt, dass ich ja Webseiten bauen kann, und mich gefragt, ob ich auch eine für so einen Umweltschutzverein bauen kann.
So fängt's an.
Genau, für so 200, 300 Euro. Ich dachte, das ist ja das 20-fache von dem, was ich mit Affiliate-Marketing bisher verdient habe. Also ja, mache ich gerne. Ja. Und dann habe ich das angefangen zu machen, und man kennt es ja so, ne? Da kommen mehr Aufträge von anderen, und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt zwar mega cool und das macht mir auch voll Spaß, aber ich hatte so dieses Dilemma von, ich muss immer wieder, mich neu reinarbeiten in jedes Projekt, und jedes Projekt nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Also die Kundenprojekte werden nicht unbedingt besser, je mehr ich habe. Und also die Qualität nimmt leider so ein bisschen ab, je mehr Kunden ich aufgenommen habe. Und ich hatte auch generell, es war sehr viel Stress auch irgendwie mit, den einen Kunden kann ich auch noch mit aufnehmen, und hat dann nicht so 100% so gepasst. Und dann, es war so ein, und ich wollte auch gerne diese monatlichen Einnahmen haben. Und dann dachte ich, okay, was wäre, wenn ich WordPress-Webseiten mit zum Beispiel Facebook-Ads verbinde und sage, hier, ich baue eine schicke Seite, die konvertiert, und ich schalte dir Facebook-Ads drauf. Ja. Und das auch besser funktioniert hat, was auch richtig geil war. Für die Kunden auch, die haben auch bessere Ergebnisse bekommen. Dementsprechend konnte ich meine Preise auch anheben. Und dann, war aber auch da wieder so ein bisschen das Dilemma von, aber auch da ist es so, wenn ich jetzt irgendwie noch weitere 5 Leute aufnehmen würde, müsste ich auch ein Team anheuern. Und dann weiß ich nicht, also ich wollte nie so diese klassische Agentur einfach haben, die einfach sehr viel Geld verdient, aber auch sehr viel ausgibt und einfach so gesehen ein externer Mitarbeiter auf einem hohen Niveau ist. Das war so, weiß nicht, dachte ich mir so, und ich habe immer schon ganz viel Beratung musste ich mit dazugeben bei Facebook Werbeanzeigen und Landingpages, weil ich halt gemerkt habe, ich kann zwar eine Landingpage bauen, aber wenn ich nicht weiß, was ich draufschreiben soll oder was ich kommunizieren soll in den Facebook-Ads, dann bringt dem Kunden auch diese Facebook-Ads nicht, weil auf den Inhalt kommt es an. Das heißt, du musst uns schon immer mit der Zielgruppe beschäftigen und mit dem, was willst du eigentlich als erreichen, was sind eigentlich deine Kennzahlen. Und dann habe ich einfach, dann war der nächste Schritt einfach, dass ich gesagt habe, dann statt diese Beratung so gesehen immer manuell zu machen, nehme ich einfach ein paar Sachen mit auf, also in Videos oder in Textform, und schick dem Kunden das vorab, bevor wir uns dann zusammensetzen und zum Beispiel die Werbetexte besprechen. So, dann haben wir schon mal eine Basis, der Kunde hat sich irgendwie zusammengesetzt, und daraus ist dann eigentlich mehr geworden. Also daraus habe ich dann einfach, okay, aber die Landingpages zu bauen, ist ja auch nicht so kompliziert, wenn man eh schon die Texte erarbeitet hat und einfach nur dann die eine schicke Vorlage so gesehen einsetzt, kann ich das nicht auch noch machen. Und dann ist dann irgendwann so ein Beratungsaspekt immer mehr draus geworden. Also ich habe nie an einem Punkt gesagt, jetzt mache ich nur noch das oder noch das. Und es war immer so, ich habe mich immer gefragt, wenn ich jetzt, also wie kann ich jetzt so gesehen weiter vorankommen, weiter wachsen, ohne jetzt irgendwie zum Beispiel auch an Kundenqualität einzubüßen oder an Komplexität. Ich wollte es immer sehr, sehr simpel zu halten. Und dann, jetzt ein paar Jahre später ist es so, dass wir tatsächlich nur noch Beratung machen. Ne? Also dass wir wirklich nur noch sagen, hier, so geht es, wir arbeiten es mit dir gemeinsam und da eben auch sehr gute Prozesse so gesehen haben, die wir dann auch weitergeben. war so ein bisschen.
Und alles dann sehr autodidaktisch. Ne? Also du hast wahrscheinlich, wie so viele in der Branche, auch so generell im Webbereich, finde ich, hast du was gelernt davon oder hast du das alles dir so selbst angeeignet?
Ich habe das, also YouTube hat mir sehr weitergeholfen damals. Also ja. WordPress-Tutorials, das hat mich schon viele mal angeguckt, extrem gut gemacht sind, irgendwie 7 Stunden. Komplett, wie man eine Webseite aufbaut, habe ich dann einfach nachgebaut und ich bin halt technisch eher affiner. Das heißt, also ich sehe bei Tools sehr, sehr leicht, wie Sachen funktionieren. Das also muss mir jetzt keiner unbedingt so viel erklären. Das heißt, es ist mir eh sehr leicht gefallen. Deswegen ging da der Einstieg ganz gut. Ich bin immer so auch schon, ich habe auch mit vielen mittlerweile gesprochen, die so teilweise so eine Webdesign-Ausbildung gemacht haben von irgendeiner privaten Uni und so. Ich bin so,
ja, das ist immer schwierig.
Aber ne? Was, also wie kann es so kompliziert sein, dass ich irgendwie 4 Jahre dafür studiere? Aber ey,
das Problem sehe ich darin, dass es halt immer Momentaufnahmen sind, ne? Und sowas wie Webentwicklung verändert sich halt unglaublich schnell. Also so rein theoretische Ausbildungen in dem Bereich sind halt immer so, okay, sind die noch am Puls der Zeit? Weil die müssten ja eigentlich immer ihre Lehrpläne updaten, wenn sie da was lernen wollen.
Und bis das passiert.
Ja, eben, bis das passiert, da musst du schon ein gutes Konzept haben, was dafür sorgt, dass du immer up-to-date mit deinen Tutoren und sowas bist. Ist immer fragwürdig, aber...
So schwer. Ja. Ich habe einen Kumpel, einen Cousin, der studiert irgendwas mit Marketing und hat mich dann auch letztens mal gefragt, hey, kannst du mir da weiterhelfen? Und da stand dann, dass man von Google AdWords, nicht Google Ads, sondern Google AdWords, die KPIs berechnen muss. Ich habe so, das heißt schon so lange nicht mehr Google AdWords, sondern schon seit bestimmt 5 Jahren Google Ads. Wie alt ist dieser Content? Also das ist halt nur ein Zeichen, aber.
Ja, es ist schwierig mit Info-Content zu solchen Sachen immer, weil sich natürlich so viel, also in einem Jahr ist das meiste dann schon wieder outdated, wenn du irgendwas machst. Das ist natürlich auch immer das Problem als Content-Creator in dem Bereich, dass man wirklich immer neu erstellen muss, weil ansonsten lehrst du halt altes Wissen. Und das siehst du aber auch teilweise daran, dass dann Leute, die jetzt ausgebildet werden in dem Bereich, Dinge anwenden, die halt schon seit 5 Jahren veraltet sind und weil eben die Lehrpläne nicht updated wurden und niemand ihnen gesagt hat, dass das in der Industrie einfach nicht mehr Standard ist.
Ja. Deswegen ist so das echte Leben immer so geil. Da kriegst du einfach immer richtig Feedback, so, da kriegst du immer mit, hey, das, also wenn du einfach das selbst probierst, selbst lernst, einfach anguckst, wie machen es andere, das ist irgendwie, also je näher du an der Sache dran bist, desto geiler ist es irgendwie. So.
Ja, aber cool, das ist so der Weg, den viele Freelancer machen, habe ich das Gefühl, so sich erstmal, also viel Quereinsteiger, dass Leute aus klassischen Berufen rüberschwappen in dann so weniger klassische Berufe. Ich meine, inzwischen ist ja der Webdesigner eigentlich schon fast ein klassischer Beruf sogar.
Ja, weil, doch.
Ne, also hat sich etabliert, das war vor, weiß nicht, so 6, 7 Jahren schon nochmal was anderes, glaube ich. Aber ja, okay, zum eigentlichen Thema, was wir heute besprechen wollen. Du beschäftigst dich viel mit der Automatisierung von Aufträgen und Projekten, hast da natürlich aus deinem Agenturalltag sicherlich auch einige Sachen, die du Freelancern erklären kannst und zeigen kannst, weil das ist ja immer nochmal so ein bisschen im größeren Stil und dieser Prozess vom Freelancer zur Agentur ist ja auch vielleicht für manche ein, sehen das so ein bisschen als Karriere-Evolution an, ne? Dass man irgendwann vielleicht mal eine Agentur daraus macht. Andere sagen, okay, lieber nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen erstmal erklären, was du unter Projektautomatisierung so verstehst.
Ja, genau. Also Projektautomatisierung kommt auch so ein bisschen da. Also ich habe selbst immer für mich probiert. Ich finde auch immer ganz wichtig von den Leuten, die ich zuhöre, dass die wissen von das Gespräch, deswegen erwähne ich es einfach ganz kurz. Wir haben halt das Wissen jetzt mittlerweile auch von wirklich 300, 400 anderen Kunden, die auch alle Freelancer, Agenturen, Webdesigner sind, auch von denen viele Sachen mitgenommen, die wir dann auch wieder auf andere transferiert haben. Also es ist nicht, dass es nur mein Case ist, sondern dass wir da wirklich mittlerweile eine Vielzahl an Kunden haben. Und was ich mit Projektautomatisierung meine, ist grundsätzlich seine Dienstleistung mehr als Produkt zu sehen. Heißt das nicht, dass du auf einmal einen Online-Kurs verkaufst? Natürlich kannst du weiterhin deine Dienstleistung anbieten, aber trotzdem vom Mindset, sage ich mal her, dass das mehr als Produkt zu sehen, dass man guckt, was kann ich zum Beispiel verbessern? Also am Anfang ist man halt das Zentrum des Unternehmens. So, wenn irgendwas schiefläuft, so, weil du auch der einzige Mitarbeiter deines Einzelunternehmens bist, kommen natürlich alle auf dich zu und Kunden beschweren sich bei dir oder bedanken sich bei dir oder wollen was von dir. Und das ist ja auch völlig fein. das ist so aus meiner Perspektive die, also man hat ja schon mal sehr viel mehr Freiheit, wenn man jetzt nicht dieses Angestelltenverhältnis ist, zum Beispiel, wenn man etwas will, wo man sehr selbstbestimmt leben kann, ist das eine ideale Möglichkeit. Mhm. Trotzdem ist man in dem Sinne, hat man trotzdem sehr viel Verantwortung, bzw. sehr eingespannt, weil du ja mit anderen arbeitest. So, wenn Kunden dich anrufen oder was vereinbart wurde und du bist dann irgendwie krank und denkst, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock drauf, das zu machen oder keine Zeit. So, ja. Du bist das Zentrum. Und das heißt, wenn man eine Dienstleistung mehr als Produkt auch sieht, es gibt Kunden und die nutzen ein Produkt, dann kommt man auch unter anderem auf Ideen, wo man vielleicht sagt, ey, muss ich wirklich jedes Mal immer erklären, wie man sich bei WordPress einloggt, oder kann ich vielleicht nicht einmal einen Hilfeartikel bereitstellen in der Übersicht, wo man sich einfach das selbst angucken kann, also zum Beispiel so ein typisches Tool immer ist so ein FAQ-Bereich, so, oder so ein Onboarding-Funnel, so ein Webdesign-Prozess läuft in der Regel immer gleich ab, so, man braucht irgendwelche Farben, sucht irgendwelche schönen Webseiten auf, die dir gefallen, zeigt mir, was dir daran gefällt, und dann, dass man so, ne, also ein Webdesign-Prozess läuft, oder Logo-Design, oder ganz viele Prozesse laufen immer sehr ähnlich ab. Und auch Facebook jetzt. So, das heißt, warum immer alles neu erklären, wenn man auch teilweise einfach, wenn Sachen eh immer gleich sind, ich denke mir immer, wenn ich einen Monolog halten müsste, beziehungsweise Sachen zweimal erklären muss, dann ist doch für den Kunden eine viel höhere Wertschätzung seiner Zeit, wenn ich einfach sage, hier, schau dir das an, wenn du dir Zeit dafür nehmen willst, und dann gehen wir ins Gespräch gemeinsam und besprechen nur noch die individuellen Sachen. Also wir erhöhen die Qualität der gemeinsamen Zeit, weil wir das, was immer gesagt werden muss, einfach vorwegnehmen. Und das ist letztendlich Projektautomatisierung, und ja, das ist so gesehen, das passiert einfach, wenn man das Ziel hat, meine Dienstleistung soll irgendwann vielleicht mal ein Produkt werden, wo einfach Kunden sehr viel Nutzen daraus haben, ob ich das jetzt mache oder nicht, das ist dann gar nicht so wichtig, weil immer wenn, es gibt Freelancer, die denken, das habe ich am Anfang auch gedacht, dass was sie halt machen, irgendwas mit Magie zu tun hat. Also es könnte kein anderer übernehmen, es kann auch kein anderer erklären, weil du bist einfach sehr gut. Und es ist auch richtig. Aber wenn du schaffst, da mehr in das Thema reinzugehen und mal zu gucken, nee, was ist denn vielleicht immer gleich oder was könnte ich denn vielleicht auch besser erklären, hast du selbst dann, aus meiner Perspektive zumindest, nochmal einen höheren Grad an Freiheit, weil du nicht so der Dreh- und Angelpunkt bist. Und wenn es mal irgendwie nicht gut läuft, oder wenn du mal Urlaub machen willst, dass du das auch einfach machen kannst.
Voll. Ich habe gerade so überlegt, was so Aspekte wären, die ich automatisieren würde auf jeden Fall. Und da ist mir ganz spontan so das Briefing eingefallen, ne? Dass man ja immer safe mit Kunden macht. Dass man da irgendwas, einen automatisierten Fragebogen auf, was weiß ich, gibt es ja entsprechende Tools für, um sowas aufzusetzen.
100% ist so simpel. Ja. Das ist so, also du brauchst keine extra Software. Das nennen wir halt, dieses Konstrukt nennen wir halt Onboarding-Funnel. Das kannst du mit WordPress genauso nachbauen wie mit irgendwas. Das ist einfach eine verschiedene Landingpages, die immer mit einem Button zum nächsten führen und einfach Sachen erklären. Zum Beispiel das größte Problem, ich weiß nicht, wie viel aus deiner Community auch zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen schalten oder was, ne? Also wie viel im Performance-Bereich unterwegs sind. Aber oft sind Kunden unzufrieden, nicht wegen der Performance, manchmal ist sie natürlich nicht gut, aber vor allem auch wegen der Erwartungshaltung. Oft hat der Freelancer und der Kunde überzogene Erwartungshaltung, dass man sagt, wenn ich jetzt 1.000 Euro ausgebe, muss das direkt profitabel sein. Aber oftmals ist es so, dass man jetzt erstmal viel ausprobiert und, sag ich mal, nach einem Monat weiß, okay, das funktioniert, aber jetzt können wir das, was funktioniert, skalieren, und dadurch kommen wir dann in die Break-Even-Phase, dann in die Profitphase. Ja. Wenn der Kunde das weiß, was auch ganz interessant ist, zum Beispiel die emotionale Reise des Kunden, ihm vorher zu zeigen, weil dann ist es nicht mehr schlimm, wenn ich ihm sage, ich sag dir nach 2 Wochen, wir haben Geld ausgegeben, du hast Zeit investiert, aber du hast keine Ergebnisse. Du bist natürlich emotional, du wirst genervt sein, du wirst sagen, wo ist das? So, aber dann kommen wir eben in die Gewinnphase. Wenn der Kunde das weiß, dann ist das überhaupt nicht mehr schlimm, weil dann sagt er, ah stimmt, der Typ hatte ja, oder die Person hatte ja recht, jetzt hast bin ich gerade in der Phase. Ne? So, das heißt, man weiß einfach, man hat ein gutes Gefühl, hey, man ist auf dem richtigen Weg. Die äußeren Umstände haben sich nicht geändert, aber das, wie man dazu steht, hat sich geändert. Und das ist eine Sache, mir fällt das halt, ich bin auch ein bisschen introvertierter, deswegen fällt mir es auch nicht so leicht, solche Sachen, die auch wirklich, also tatsächlich die ehrlichen, harten Fakten einfach mal ins Gesicht zu sagen, lieber Kunde, so ist es einfach, aber in einem Video kann ich das halt leichter. Im Video sage ich das einfach und dann habe ich dann die Reaktion des Kunden nicht direkt, sondern ich schicke ihm das einfach, da sehe ich ihn dann nicht, wie er darauf reagiert. Und das, also man kann einfach sehr transparent und ehrlich den Prozess erklären und sich dadurch auch eine leichtere Zusammenarbeit ermöglichen. So zum Beispiel auch Kommunikation. Manche manche Kunden, wenn man denen das nicht anders sagt, was ja auch verständlich ist, rufen zum Beispiel einfach durch. Was einfach, weil wenn jemand einem sagt, das ist nicht erlaubt, das ist ja also
einfach keine Nummer ja geben, dann passiert das nicht.
Ja, beziehungsweise oder
auch mal der ultimative Hack.
Einfach erklären. Und manche schreiben ja, finden ja trotzdem raus oder schließen sich ja im Impressum oder schreiben auf WhatsApp oder so. Also ganz verändern kann man es nicht. Aber hey, ich kann am produktivsten arbeiten oder ich kann dir gute Ergebnisse liefern, wenn ich produktiv arbeiten kann. Wie kann ich produktiv arbeiten? Indem ich ungestört arbeite. Wenn wir einen Termin haben, wenn wir was besprechen wollen, buch den Termin über Calendly, so irgendwie maximal irgendwie 3 Tage im Voraus buchbar, nicht irgendwie am selben Tag. Buch dir das gerne, so den Link hast du. Aber, oder schreib mir eine E-Mail. Und eine E-Mail, ich kann natürlich nicht jetzt irgendwie alle paar Minuten antworten, sondern es ist irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag, weil ich arbeite ja für dich und will gute Sachen machen. Wenn der Kunde das weiß, dann erwartet er auch keine Antwort in einer Stunde, sondern in 2 Tagen. Das heißt, wenn du dann mal an einem Tag antwortest, ist die Erwartungshaltung schon wieder übertroffen. Das heißt, ganz viel hat einfach was damit zu tun, wie setzt man selbst die Regeln. Und die Regeln zu setzen, ist halt zum Beispiel in so einem Onboarding-Funnel so simpel aufsetzbar. So, und jeder hat davon was. Jeder Kunde kann sich nochmal angucken, ach, wie hat das nochmal funktioniert und wie setze ich jetzt nochmal den Business Manager frei oder wie schalte ich jetzt irgendwie den Google Drive-Ordner für meinen Freelancer frei. Ganz viele, da sitzt du dann irgendwie über Zoom irgendwie und versuchst da irgendwie eine halbe Stunde irgendwas ein Problem zu lösen, was einfach durch eine gute Erklärung überhaupt nicht aufgetreten wäre.
Was ich jetzt schon so rausgehört habe, dass du Video oder so als Medium favorisierst, ne, um so Sachen zu kommunizieren. Also man könnte natürlich auch einfach ein riesiges eine Textsammlung oder so machen, wie so ein Wiki oder so. Aber ich glaube, Video ist persönlicher.
Geil. Also ich meine, es gibt ja Sachen, du musst jetzt da keinen Artikel darüber schreiben, wie man sich bei WordPress einloggt, weil da gibt es ja schon unzählige Artikel. Also kann sich das auch einfach verlinken. Ne? Also das ist jetzt ja nicht... Ja, das muss ja nicht die Arbeit neu machen. Aber gerade zum Beispiel, du hast ja selbst als Freelancer immer noch deinen eigenen Prozess so ein bisschen. Wenn du zum Beispiel Webdesign anbietest, sagst du vielleicht, such mir mal bitte, lieber Kunde, 5 Webseiten raus, die dir gefallen. Und dann kannst du natürlich im Video sehr gut zeigen, wie man solche Webseiten findet und wie man dann auch gutes Feedback gibt zu den Webseiten. Das ist natürlich, weiß jetzt nicht, ob es da schon ein Video draußen gibt, was das genauso erklärt. Weißt du, aber das so, ich würde mir immer das nehmen, was sehr, sehr leicht machbar ist. Und eine Anleitung zu schreiben ist manchmal sinnvoll, gerade bei Sachen, die sehr technisch sind. Eher bei visuellen oder konzeptionellen Sachen ist oft auch ein Video cool, weil man auch sehr, sehr gut Sachen umschreiben und erklären und zeigen kann auch.
Finde ich eine schöne Philosophie, das so, so anzugehen, dass man die Sachen, die nicht zur eigentlichen, also im Zweifel, klar kann man vielleicht sagen, der Kunde bezahlt einen auch dafür, dass man erklärt, wie man sich irgendwo einloggt oder was, und das gehört schon zum Paket dazu im Prinzip. Aber eigentlich ist das ja nicht deine Leistung. Also ich meine, das kann auch jeder andere machen. Also in dem Moment kann man sich immer überlegen, eigentlich ist die eigene Leistung gerade von jedem x-beliebigen Menschen austauschbar oder ist das jetzt halt wirklich so eine Hardcore-Freelancer, bezeichne ich immer gerne als das SWAT-Team oder das Sondereinsatzkommando unter den Human Resources quasi, weil das ist so, eigentlich wirst du ja geholt, um ein sehr spezifisches Problem zu lösen, was vielleicht durch das Inhouse-Personal gar nicht möglich ist.
Genau. Und der Kunde will letztendlich, das ist ja auch immer das, also hast du ja auch gesagt, die Tools und so weiter ändern sich, klar. Ja. Aber es wird sich niemals ändern im Leben, dass Leute Herausforderungen haben und Ziele haben und sich deswegen Unterstützung von anderen holen. Das heißt, dem Kunden... Und das war auch so für mich, das musste ich natürlich auch erstmal lernen, das habe ich auch am Anfang nicht so geglaubt, aber das war auch hart am Anfang zu verstehen, aber der Kunde will nicht unbedingt mich. Natürlich erhofft sich durch mich ein Ergebnis und wenn ich ihm das Ergebnis anders bringe, wenn ich ihm das auf eine schnellere oder effektive Art und Weise bringe, ohne, das hat doch so ein paar Ego-Themen, die dann auch da aufkommen, ne? Du sagst hier, aber ich bin ja so, das war nicht mit dem Magier, man ist so ein bisschen der Magier oder fühlt sich so ein bisschen oder will sich so fühlen, aber der Kunde will letztendlich einfach, sag ich mal, das Problem lösen, zum Beispiel irgendwie die Conversion steigern und mehr Kunden gewinnen oder wie auch immer. Und ob du da jetzt irgendwie 3-mal in die Hände klatscht oder irgendwie das alles selbst umsetzt oder zum Kunden fährst und ein Video drehst, ist dem Kunden erstmal egal. Hauptsache, er hat am Ende das Ziel. So.
Hast du auch schon mal bei dir oder deinen Kunden negative Rückmeldungen bekommen, dass ein Kunde sich dann irgendwie sagt, ja, ich möchte aber gerne das persönliche Aufmerksamkeit dafür erhalten. Ich möchte, also es gibt ja auch vielleicht Kunden, gerade Agenturkunden, also wenn man von einer Agentur gebucht wird, die haben ihre eigenen Strukturen, die haben ihre eigenen Abläufe und dann wirst du irgendwie in Meetings involviert und so weiter. Hast du da auch mal Probleme, dass das nicht angenommen wird und dass man sagt, ey, ich will mir jetzt hier kein Video oder nicht 20 Minuten Videoblöcke angucken, sondern wir schedulen jetzt hier ein Meeting und dann wird das besprochen oder so?
Also es kommt immer darauf an, wie man es formuliert. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe keine Lust mit dir zu reden, lieber Kunde, deswegen schau dir das Video an. Klar, kommt dann irgendwie, ja, gut. Was bist du mit dir los? Aber, aber genau, wenn man zum Beispiel so kommuniziert, hier, es gibt technische Sachen, die muss ich immer wieder erklären und die ändern sich auch nicht, beziehungsweise die, ich will einfach deine Zeit wertschätzen und wie schätze ich deine Zeit am meisten wert, indem du deine Zeit eben auch so bestimmen kannst, wie es für dich am sinnvollsten ist. Deswegen bereite das schon mal vor, also als Beispiel Zielgruppe. Ich brauche immer als Dienstleister oder oft als ein Verständnis zur Zielgruppe, weil die Webseite, die Texte, die Logos werden anders, je nachdem, was ich für eine Zielgruppe habe. Logisch, das muss ja auf die Zielgruppe passen. So. Und auch viele Kunden haben noch keine Zielgruppe. Aber die Zielgruppe kann man jetzt auch nicht irgendwie in einem Tag oder in einer Minute erarbeiten. Das heißt, wenn ich dem Kunden ein Video schicke, das sind grundsätzlich wichtige Punkte bei der Zielgruppe, ich bitte dich, die Sachen mal vorzubereiten und so weiter, dass wir im nächsten Meeting direkt auf den Punkt kommen können, beziehungsweise deine Fragen klären können, an dir arbeiten können. Also es geht viel mehr um dich und ich will eigentlich so wenig reden wie möglich, weil du bist ja der Kunde und ich möchte eben, dass du maximalen Mehrwert bekommst und maximale Ergebnisse. Das ist ein Win-Win für beide Seiten. So, beide Seiten können besser mit ihrer Zeit umgehen, besser planen und sitzen nicht in zahllosen Meetings, wenn du überlegst, wie viele Meetings gibt es irgendwie die ganze Zeit, wo man am Ende einfach sagt, was war jetzt der Mehrwert von diesem Meeting? So. Also das kommt immer darauf an, wie man selbst dazu steht, also ob man selbst davon überzeugt ist, dass es wirklich die bessere Idee ist oder und auch, wie man es natürlich dann kommuniziert, wenn man selbst sagt, hey, ich feiere das gar nicht, was ich hier gerade mache, klar kommt es dann auch so rüber. Aber der Kunde, das fand ich auch für mich so spannend, Kunden wissen ja nicht, was gut oder richtig ist. Die nehmen einfach erstmal auch das an oder testen auch selbst ihre Sachen. Also die rufen einfach mal durch und sagen, und vielleicht komme ich ja durch, vielleicht beantwortet mir der Freelancer dann ja die Fragen und dann habe ich mein Problem gelöst. Aber niemand will ja aktiv Leute verletzen oder irgendwie nerven, sondern die testen einfach, was geht, weil es wurde ja nicht genau vereinbart. Ja. Und niemand schreibt irgendwie im Gesetzbuch, dass man immer ein Meeting haben muss, um Vorschläge für schöne Webseiten rauszufinden oder um irgendwie ein gewisses Problem zu lösen. Das ist alles eine Sache, die man selbst, weil der ist der Kunde bei dir, das heißt, er bucht dich als Experten. Das heißt natürlich, dass du auch das so bestimmen, dass der Kunde, also am Ende geht es darum, dass der Kunde den meisten Mehrwert daraus hat, beziehungsweise die besten Ergebnisse bekommt. Und alles, was ihm dazu hilft, vielleicht ist es ungewohnt, vielleicht ist es anders, als andere Leute das machen, aber ich würde das auch mal in Frage stellen, dass jede Freelancer oder jede Agentur durchweg gute Ergebnisse liefert. Das heißt, das, was die Industrie aktuell macht, ist jetzt nicht unbedingt der goldene Standard, wo man sagt, genau so will ich werden. Weißt du, also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das heißt, verschiedene Aspekte.
Idealerweise nimmt man den Kunden so ein bisschen an die Hand in der Zusammenarbeit.
Auf jeden Fall.
Es sei denn, es gibt Einzelfälle, wo das einfach zum Beispiel Agenturen sind, die arbeiten mit hunderten von Freelancern zusammen und die haben standardisierte Abläufe, die haben für sich ein System gefunden, wie sie mit Externen zusammenarbeiten und da kannst du dann halt schlecht hingehen und sagen, so Kunde, übrigens, ich zeige dir jetzt mal, wie wir das am besten in der Zusammenarbeit machen.
Wenn du mit deinen Videos kommst. Wo bist du? Bist du Freelancer von einer Agentur oder hast du einen Direktkunden? Also, viele Sachen sind gut für Direktkunden. Also das ist vielleicht nochmal
eine wichtige Sache. Ja, genau, das würde ich auch sagen.
Ja, viele Sachen sind gut für Direktkunden. Das ist aber auch ein wichtiges Thema generell. Natürlich sind Freelancer-Aufträge von anderen Agenturen sinnvoll, kann man natürlich auch annehmen. Mhm. Oftmals ist aber auch sehr, sehr schön und sehr, sehr dankbar, wenn man Endkunden hat, weil die eben noch mehr auf das Ergebnis Wert legen und nicht unbedingt auf den Prozess. Agenturen, klar, kaufen sich einfach Freelancer ein wie externe Mitarbeiter.
Die haben ihren Prozess halt, ne?
Genau. Das ist aber so ein bisschen, dann ist ja einfach nur eine Selbstständigkeit, eine ausgelagerte Angestelltesverhältnis, außer dass du keinen wirklichen festen Arbeitsvertrag hast. Das ist ja also nochmal ein anderes Level der Selbstständigkeit. Ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern einfach nur eine andere Art, wenn man jetzt nur Agenturkunden hat, für die man selbst einfach Sachen
abhält. Es hat so sein Für und Wider. Ne? Ich denke so bei Agenturkunden ist gerade so, wenn du es wird in jedem Bereich so sein, die haben halt die nötige Empathie für dich als Freelancer, was vieles angeht, weil, und du hast noch einen Puffer zwischen Endkunden und dir. Das ist manchmal auch ganz schön, weil du sagst ja gerade selber, vieles weiß der Kunde gar nicht und dann sparst du dir natürlich, also eigentlich fällt die Notwendigkeit für solche Dinge weg, die du gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo du mit einem Agenturkunden arbeitest, weil dieses Erklären und so weiter, das macht halt die Agentur für dich, da bist du gar nicht mehr involviert. Aber ich meine, das ist ja genau das, das berätst du dann ja auch Agenturen und sagst, hey, macht das. An sich ist es wirklich für die Arbeit mit Direktkunden sehr, sehr hilfreich.
Genau, genau. Und dann kann man sich halt als, aber wenn man sowas halt kennt oder wenn man halt dieses Mindset halt generell hat, ich will meine Dienstleistung mehr zum Produkt bauen, dann ist es ja auch dann die Frage, will man jetzt, wenn man aktiv auf die Akquise geht, mehr Agenturkunden haben oder will man mehr Direktkunden haben? Und wenn ich die Wahl hätte, wenn wir bei beiden Sachen hingelegt werden und ich einen geilen Prozess für Endkunden habe, der gut optimiert ist und so weiter, würde ich wahrscheinlich den Endkunden nehmen, weil ich dem mehr helfen kann und es weniger, also es ist einfach näher an der Praxis, es ist näher am eigentlichen Geschehen. Und dann bin ich weniger einfach der externe Mitarbeiter, sondern mehr der oder die Person, die ja ein Problem löst und dem Kunden dann einfach, also dem Kunden das egal ist, wie viel Arbeit ich da reinstecke, Hauptsache das Problem ist am Ende gelöst. Und das
es ist auf jeden Fall, ich habe beides gemacht und ich muss halt sagen, es ist ein sehr anderes Gefühl in der Selbstständigkeit. Ja. Wie du sagst, das eine kommt näher ans Angestelltenverhältnis ran als das andere. Da hat man mehr, es hat alles sein Für und Wider auf jeden Fall.
Safe.
Aber ich glaube, die meisten Leute, die hier zuhören, arbeiten auf jeden Fall für Direktkunden. So wie ich das mal so raushöre, ist es, glaube ich, schon so der Standard, dass die Leute dann eher für Direktkunden freelancen. Und da ist es ja echt was man sich mal angucken sollte, dass man überlegt, welche Aspekte in meinem Freelancer-Dasein kann ich eigentlich, brabbel ich sowieso bei jedem Auftrag neu runter. Man hat ja auch noch ein bisschen was damit zu tun, wie oft man jetzt einen neuen Auftrag macht. So ein Entwickler hat vielleicht nur alle 3 Monate mal was Neues. Und dann, dann gibt es andere Jobs, wo man dann, weiß ich nicht, 10 Stück im Monat macht. Das ist natürlich da nochmal ein ganz anderer Need an der Stelle. Aber hast du noch andere Bereiche? Ich habe jetzt das Briefing einfach mal so reingeworfen, aber gibt es so typische Bereiche, wo du sagen würdest, als Denkanstoß, die man überlegen könnte, mal in Form eines Videos oder Artikels oder irgendwie anders zu automatisieren?
Es gibt ja, also ich würde mal, wenn ich du wäre als Zuhörer so gesehen, einfach mal den kompletten Prozess aufschreiben, was ich mache. Der wird auch nicht optimal sein, so vorweg. Also nur weil du jetzt Sachen machst, heißt nicht, dass du die automatisieren sollst, sondern eigentlich ist eine gute Vorgehensweise, schreib mal alles auf, was du machst. Ist von irgendwie, okay, wir haben ein Telefonat oder wir haben eine E-Mail, wo ich, also wie auch sehr kleinteilig, wo ich irgendwie die Terminvereinbarung, Terminvorschläge schicke zum Kickoff-Termin. Also die einzelnen Schritte bis zur Abgabe des Projekts. Kontext auch, was du jetzt genau aus dem Projekt ist, aber einfach, was du jeden einzelnen Schritt machst. Dann kannst du dich immer fragen, dieses Typische eigentlich, brauchst du das überhaupt? Und wenn ja, könntest du es nicht automatisieren? Also zum Beispiel, statt irgendwie Terminvorschläge zu schicken, kann ich einfach Calendly schicken. Problem gelöst so. Weil dann kann ich einfach selbst einen Termin aussuchen, muss nicht sagen, passt die Dienstag, bla bla, sondern einfach, ne? Super simpel. Und dann aber auch zum Beispiel bei WordPress installiere ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt Plugins. So könnte ich nicht einfach, da ich immer dieselben Plugins installiere, es gibt ja ein Plugin, was mehrere installieren kann, ich weiß nicht, wie genau das heißt, das finde ich mal durch Googlen raus, könnte ich einfach das installieren und oder einfach eine WordPress-Installation kopieren und dann einfach nur noch das Theme anpassen, beziehungsweise auch natürlich die Texte und die Farben und so, aber dass ich mir schon mal die Bärenarbeit abnehme. Und diese ganzen Geschichten, da kann man, also ohne jetzt natürlich die einzelnen Projektabläufe der Zuhörer zu kennen, in jedem Fall was machen, bevor man überhaupt irgendwie an Mitarbeiter denken muss. Ich würde lieber die WordPress-Installation duplizieren, als einen Mitarbeiter einzustellen, der so gesehen irgendwelche WordPress-Seiten erstmal baut, weil allein wenn du das schon machst, ist ja dasselbe Endergebnis, aber du hast schon mal eine viel höhere Effektivität bekommen. Ja. Da gibt es so viele. Ich würde mal jeden Prozess angucken und sagen, hier, auf was kommt es da an, was ist wichtig, was will ich damit bezwecken und wie kann man es einfach bestmöglich umsetzen. Und es gibt so viele Tools auch mittlerweile, also gerade diesen Onboarding-Funnel kannst du auch so mit zum Beispiel Zapier so cool verknüpfen, dass du dann irgendwie sagst, es wird ein Google Drive-Ordner erstellt und der wird dem Kunden freigegeben und dann werden da, kann er irgendwelche Videofiles da reinladen. Also ab einem gewissen Zeitpunkt auch. Naja, bist du auch so, ist es jetzt wirklich noch nötig, das so komplett in dem Sinne zu automatisieren? Aber auf ein gewisses Level kann man es auf jeden Fall bringen. Und dann hast du einen geilen Ablauf intern, plus du hast eine gute Kommunikation, die du dich selbst auch hältst. So, wenn du selbst sagst, hier, ich lege für mich fest, WhatsApp ist kein Kanal, da will ich nur mit Freunden schreiben, was sehr legitim ist. Dann halte dich da auch dran und schreib halt, wenn ein Kunde dich per WhatsApp anschreibt, 2 Tage später per E-Mail zurück. Hört sich jetzt hart an, aber dadurch erzieht man letztendlich den Kunden und auch sich selbst, und das finde ich auch eine respektvolle Haltung gegenüber sich selbst, dass man seine eigene Zeit wertschätzt und auch zu seinen eigenen Prinzipien und Regeln, die man sich aufgestellt hat, weil man sie für sinnvoll erachtet, auch treu bleibt, beziehungsweise versucht, sich an die zu halten. Und dann ist das schon die halbe Miete. Dann sind Kundenprojekte so viel smoother, weil die Erwartung besser ist, die Kommunikation besser ist und die Abläufe weniger, ich sage immer wieder dasselbe, beziehungsweise Klick immer wieder dasselbe. Also alles, was du, wo du zweimal denselben Klick machst oder zweimal denselben Satz sagst, finde ich, sind eigentlich Themen, die kann man sich zumindest mal aufschreiben, dass man da vielleicht was machen könnte. Heißt nicht, dass du es direkt umsetzen musst, aber könnte sein, dass man da eine Lösung für finden kann.
Wir haben im Vorfeld zur Aufnahme ja noch ein bisschen darüber gesprochen, dass du eigentlich so zwei Themen hast, die wir für den Podcast spannend finden. Und das andere Thema war so organische Kundenakquise. Ist jetzt vielleicht ein sehr harter Cut, vielleicht finden wir auch eine gute Brücke, aber kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich finde, das will ich auf jeden Fall noch gerne in dieser Folge drin haben.
Also um einen harten Cut vielleicht weicher zu machen, was ich eingangs auch schon erwähnt hatte, es gibt ja die Situation, dass man mal mehr Kunden hat und mal weniger, also dieses Auf und Ab der Auftragslage und deswegen auch die Auf und Ab des Umsatzes. Natürlich auch nochmal stärker, wenn man einen Endkunden hat als Agentur. Gerade bei Agenturen gehen wir oft relativ ausgeglichen weiter. Und das Ziel ist eigentlich, da rauszukommen, dass man nicht mal mehr, mal weniger, sondern kontinuierlich ein bisschen Akquise macht, an seinem eigenen Geschäft arbeitet und kontinuierlich natürlich für Kunden da ist und Projekte. Weil sonst in diese Extreme nicht unbedingt so reinzugehen. Und genau, das ist natürlich auch nochmal ein ganzes Thema für sich, wo wir wahrscheinlich auch nochmal eine Podcast-Folge für aufnehmen könnten, was mit super vielen Aspekten verbunden ist. Aber das allein, wenn man, deswegen hängt es eigentlich schon gut zusammen, wenn man seine Projekte besser gestaltet, hat man überhaupt mal Luft zu atmen, hat man über Luft mal drüber nachzudenken, will ich was machen, könnte ich was machen, wenn ja, was könnte ich dann machen, und weniger so dieses Day-to-Day gestresst und ich habe überhaupt keine Zeit, mal irgendwie mich von außen an mein Geschäft ranzusetzen und mal zu reflektieren, was ist eigentlich der nächste Schritt. Das schon mal zu haben, ist, glaube ich, schon mal ein wichtiges Learning, weil dann, ob du dann Akquise machst, kannst du dann für dich beurteilen, aber jetzt viele nehmen sich dafür gar nicht die Zeit, weil sie es auch nicht können, weil die Deadlines so sind, weil die Kommunikation so abläuft, dass man einfach keinen Raum dafür hat.
Stimmt. Kundenakquise ist sowas, was auch dann als letztes eigentlich gemacht wird, wenn alles andere Administrative getan ist, weil das muss man ja machen, und die Kundenaufträge abgearbeitet sind, dann kann man sich mit Akquise beschäftigen. Und manche Leute geraten dann ja auch in diese Falle, dass man einfach zu wenig akquiriert und irgendwann dann dadurch noch weniger Zeit da ist, weil man eben aufpassen muss, dass man jetzt irgendwie mehr Aufträge und sowas macht. Das ist schon schwierig.
Ja, und vielleicht, also um den Akquise-Aspekt ganz kurz einfach nochmal zu erwähnen oder wie man da vorgehen soll oder kann, ist ja alles freiwillig, aber letztendlich, oder wie wir es sehen, oder was für unsere Kunden gut funktioniert, dass sie sich erstmal auch mit ihrer Positionierung beschäftigen und gar nicht mehr unbedingt mit dem Akquise-Kanal. Also jetzt nicht sagen, soll ich jetzt Kaltakquise machen oder E-Mail-Marketing, sondern mit wem will ich eigentlich arbeiten und wie kann ich eine Positionierung bauen, die mich nicht unbedingt als Freelancer darstellt, sondern eher als Problemlöser. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Ein Freelancer, ein Kunde von uns, der macht nur Google Ads und Landing Pages. Das ist einfach so seine Spezialisierung. Also er schaltet auch Google Ads natürlich dann auf die Landingpage. Das ist so als Gesamtangebot einfach. Und wir haben festgestellt, es gibt viele Anwälte, die er einfach als Kunden hat. Und dann wäre ja naheliegend zu sagen, meine Positionierung ist, ich mache Marketing für Anwälte. Haben wir aber nicht genommen, weil das eine sehr, sehr allgemeine Formulierung ist, beziehungsweise Anwälte jetzt auch grundsätzlich erstmal kein Marketing wollen. Also viele sind auch genervt von der Kaltakquise-Anrufen von anderen Freelancern und Agenturen. Also für viele passt das so. Was sie aber gemerkt haben, es gibt eine bestimmte Unterzielgruppe bei den Anwälten. Heißt jetzt nicht, dass du jetzt, als wenn du jetzt zuhörst, sagst, ich muss jetzt eine Unterzielgruppe wählen oder eine Nische wählen. Du kannst auch branchenübergreifend arbeiten, aber in dem Fall hat es eben Sinn gemacht, eine Unternische zu wählen von Anwälten, nämlich Arbeitsrechtsanwälte. Und die brauchen Kündigungsschutzklagen. Das ist ein sehr, sehr profitables, leicht umzusetzendes Mandat. Und dann haben wir herausgefunden, wenn wir das Werteversprechen haben, mehr Kündigungsschutzklagen für Arbeitsrechtsanwälte durch eben Google Ads und Landingpage, wo man dann auch irgendwie so einen Rechner drauf hat auf der Seite und so, relativ simpel, dann haben die, das ist ein sehr, sehr attraktives Angebot für die Kunden. Was unser Kunde, also der Freelancer gemacht hat, der hat das einfach kommuniziert auf LinkedIn, auf seiner Landingpage oder auf seiner eigenen Webseite und allein dadurch natürlich seine Projekte auch entschlackt, weil er ja sehr viel strategischer immer wieder ähnliche Sachen machen kann und nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss. Aber er hat auch Inbound-Anfragen bekommen. Also er muss nicht Leute anschreiben und sagen, hey, hättest du Lust, Kunde zu werden? Es gibt ja diese salesy LinkedIn-Nachrichten, die meiner Meinung nach nicht zu empfehlen sind. Also irgendwie, ich habe gesehen, du bist auch ein Mensch und hättest du nicht Bock, irgendwie mit mir zusammen zu sein. Das funktioniert einfach nicht mehr und ist auch generell einfach kein schöner Ansatz, finde ich. Deswegen, aber wenn man was findet, was so speziell bzw. so, also ein tiefes Verständnis für eine gewisse Zielgruppe hat, darf auch branchenübergreifend sein, dann ist es grundsätzlich schon mal die Möglichkeit da, einen Inbound-Kanal aufzumachen. Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann kann man auch sich überlegen, wo halten sich eigentlich Anwälte noch auf? Ne? Also jetzt, wenn er jetzt Anwälte wird. Also wie kann ich schaffen, zum Beispiel vielleicht mache ich mal ein gemeinsames Webinar. So mit, also mit einer Conversion-Rate-Agentur, die auch Kunde ist, die macht Conversion-Rate-Optimierung für Shopify-Stores. Das sind zwei Leute, das ist keine riesige Agentur. Und die haben einfach gesagt, lass uns doch mal mit Shopify ein Webinar machen. Shopify hat das Eigeninteresse, dass Kunden sehr erfolgreich mit der Software werden, weil sie eben sich auskennen, wie man einen guten Shop aufbaut. Und die Agentur hatte logischerweise das Interesse, mehr Kunden zu gewinnen. Das heißt, beide haben gemeinsam Interesse, ihre Zielgruppe weiterzubilden. Das heißt, die haben gemeinsam das Webinar gemacht. Shopify hat mal ihren deutschen Newsletter angeschmissen und gesagt, hätte ich nicht Bock auf ein gemeinsames Webinar. Und was passiert? Die Leute hören irgendwie mal zu und lassen sich da so ein bisschen berieseln von Informationen, stellen ihre Fragen. Dass da Kunden und Aufträge und Anfragen bei rumspringen, müssen wir, glaube ich, nicht erwähnen, das ist klar. Und ist aber wieder so ein bisschen einfach so um die Ecke gedacht, aber einfach sehr, sehr smart, weil als Freelancer hat man auch immer dieses Zeitproblem. Mach lieber mal irgendwie einmal im Monat so eine Aktion, anstatt irgendwie jeden Tag 5 Stunden Kaltakquise, weil das ist einfach sehr viel effektiver so. Du weißt deine Zielgruppe, du weißt, wie man die anspricht und es reicht ja für viele aus so. Viele bekommen ja Anfragen über Empfehlungen, komplett legitim, darf ja auch weiterlaufen, aber einfach mal so 1, 2, 3 vielleicht zusätzliche Anfragen oder Kunden zu bekommen, würde, und um wieder Projektautomatisierung zu kommen, die gesamte Unternehmung verbessern, weil wenn du mehr Auswahl hast, was passiert? Du kannst natürlich auch mehr aussortieren und sagen, ich arbeite nur mit Leuten, die auch zum Beispiel einverstanden sind mit meinen Kommunikationsregeln und die ich selbst sympathisch finde, wo ich dahinter stehe und wo ich mich vielleicht nicht immer komplett neu reinfuchsen muss, sondern vielleicht auch schon meine bestehende Expertise nutzen kann. Das heißt, das hängt schon alles miteinander zusammen, weil durch bessere Akquise auch die Kundenprojekte wieder besser ablaufen und so. Und so wird das Gesamtkonstrukt einfach sehr, sehr angenehm für beide Seiten, weil jeder einfach mit dem Experten zusammenarbeitet.
Ja.
Das vielleicht so als
Kurs. Also finde ich gut, also dass man auch konkreter in der Kommunikation wird. Ich musste gerade an das Beispiel von SEO-Menschen denken, die oft in der Kommunikation inzwischen nicht mehr schreiben, wir optimieren deine Seite auf Keywords oder sowas, sondern wir bringen dich auf mit so und so viel Keywords auf Seite 1 oder sowas. Das gibt es ja inzwischen sehr oft, dass man so das draufschreibt. Und das kann ich mir sehr effektiv vorstellen, wenn ich mir halt als jemand, der jetzt darüber nachdenkt, SEO-Leistungen in Anspruch zu nehmen, auswähle, dass ich dann denke, okay, die schreiben mir hier ja oder sichern mir hier zu oder was auch immer, folgendes Keyword auf Seite 1 oder sowas zu bringen, das ist ja dann schon ein konkreter Need, der da bei mir gestellt wird.
Genau. Es ist dann immer die Frage, ist der Kunde wirklich schon in der Bewusstseinsstufe, weil also das Ding ist, alle, die über Empfehlungen aktuell zu Freelancern kommen, sind in der Bewusstseinsstufe, sie wollen einen Freelancer, sonst würden die ja nicht anfragen. Also die wissen, ich habe ein Problem im Marketing und ich möchte, dass Freelancer das löst. Es gibt, und die werden ja auch weiterhin über Empfehlungen kommen, es gibt aber ja auch Leute, die sind noch gar nicht so weit, die sagen einfach, ich habe ein Problem und wie ich das jetzt löse, ist mir eigentlich egal. Zum Beispiel wieder das Thema Mehrkündigungsschutzklagen als Beispiel. Die Anwälte sagen jetzt nicht, ich will eine Agentur, sondern sie sagen einfach nur, ich möchte das Endergebnis erreichen, also auf die SEO-Agentur übertragen, wenn die nochmal ein bisschen sich reinfuchst, was zum Beispiel, ich sag mal, Maschinenbauer oder irgendwelche Leute genau wollen, könnten die sich eher auf die Herausforderungen der Maschinenbauer spezialisieren. Und vielleicht ist SEO dann das Mittel, was sie eben machen, um das Ziel zu erreichen. Aber dem KMU, der irgendwie Maschinenbauhersteller ist, der wacht jetzt nicht auf, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, und sagt, jetzt bin ich Bock auf SEO. Das kommt irgendwann. Ja. Aber wenn man die Leute schon abholt mit dem, was sie initial wollen, und sie dann erklärt, hey SEO, ist das, was du jetzt machen solltest, hat man einfach nochmal einen anderen Zugang. Du kriegst nochmal eine andere Art von Kunden, die auch weniger preissensibel sind. Das ist auch das Schöne, weil sie eben nicht im Agenturvergleich oder im Freelancervergleich Mindset sind. Also der hat einen Stundenlohn von 100 Euro, der hat einen Stundenlohn von 200 Euro. Ach perfekt, dann nehme ich den für 100. So, dann ist das erstmal prinzipiell egal. Das sind auch solche Themen, die das Ganze schöner machen.
Ist eine besondere Herausforderung auch, ne? Leute sich zu greifen, die noch gar nicht in diesem Intent sind, dass sie halt irgendwas wollen, sondern ich meine, ich weiß auch von zum Beispiel Design-Freelancern, die dann Seiten angeschrieben haben und gesagt haben, hey, so würde ich mir ein modernes Layout für eure Seite vorstellen. Aktuell finde ich, reizt ihr da nicht, muss man natürlich gut formulieren, man kann ja nicht sagen, eure Seite sieht kacke aus. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ne, so ungefähr aus dieser Richtung zu kommen und den dann gleich auch anzubieten, so könnte das aussehen, ist natürlich initial recht viel Aufwand, aber das gibt ja so Traumkunden, wo man sagt, okay, dafür mache ich das jetzt einfach. Ist dann auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, ich wecke in einem Kunden, der noch am Markt gar nicht vergleicht. Ja, klar.
Genau. Also der hat ja Bedürfnisse, das heißt, muss er herausfinden, was hat, also vielleicht sagt diese Person mit der schlechten Webseite nicht von sich, dass sie eine schlechte Webseite hat. Das heißt, natürlich könnte man den Approach wählen und sagen, hier,
das ist ein Minenfeld, ne? Könnte auch sein, dass irgendwie der Sohn die Website gemacht hat und das ist dann, dass du da schlafende Hunde wächst, wenn du sagst, das sieht nicht gut aus.
Aber das Spannende, finde ich, ist, dass man sich halt überlegt, dass man halt zu der Person hingeht und jetzt der nichts verkaufen will, sondern wirklich fragt, was geht gerade in deinem Leben ab? Und das ist dann meistens auch eine Reflexion oder kann man übertragen auf mehrere Leute. Und die dann damit abholt, was sie denn wollen. Also vielleicht ist dann die Webseite das, was sie neu bekommen, aber vielleicht sagen sie, mich stört, dass, sag ich mal, wir sehr abhängig sind von Aldi, Lidl, Rossmann, weil wir sehr viel im Einzelhandel sind und wir keinen eigenen Vertrieb haben. Das ist vielleicht deren Aussage und die beschäftigen sich damit, wie können wir bessere Preise bei Edeka verhandeln. Also das ist so, im Kopf von den Kunden ist das gerade, was abgeht. Das heißt, wenn du jetzt da hinkommst und E-Mail schreibst, du könntest mal ein anderes Design gebrauchen, Design, ich brauche bessere Preise bei Edeka. So. Das ist das, was ihn beschäftigt. Und wenn man dann aber diese Brücke schlägt und sagt, hör mal zu, vielleicht wäre es ja für dich sinnvoll, die Unabhängigkeit mehr herzustellen durch deine eigene Webseite, durch deinen eigenen Shop. Wäre das nicht was? Dann holst du sie halt da ab, was die selbst in ihrer Gedankenwelt, wo sie gerade unterwegs sind. Also das ist so gesehen, diese Empathiefähigkeit zu haben und sich mal darauf einzulassen, hey, nicht was ich will, sondern was geht eigentlich beim Kunden? Wie kann ich den eigentlich abholen? Das ist, glaube ich, eine Sache, die können Freelancer auch echt noch mal tiefer reingehen, sich dort noch mal auch Zeit für nehmen, weil du dann eben gar nicht so groß auch was erklären musst, sondern einfach sagst, okay, ja, wenn du meinst, das ist gut, dann mach's bitte. Also da ist man gar nicht so in dem, du brauchst unbedingt einen Pixel auf der Webseite, sondern die wenigsten werden sich fragen, ob ich jetzt einen Pixel auf der Webseite habe, sondern die meisten sagen, ich brauche einen Umsatz, scheißegal wie.
Ist ein gutes Beispiel auch, wie Empathie so in der im Beruflichen helfen kann. Ne? Also eine Eigenschaft, die ich so erfolgreichen Freelancern immer zuschreiben würde, wäre zum Beispiel, dass man flexibel ist und sich gut den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Ich meine, mit Corona sieht man das ja aktuell auch, dass einige Leute da echt flexibel sein müssen, um ihre Existenz zu sichern. Aber Empathie ist eben, glaube ich, schon sehr, sehr dicht auch an dieser Eigenschaft, wenn man das jetzt ranken muss, dran. Ja. Dass man als Freelancer irgendwie grundsätzliches Verständnis davon hat, was will der Gegenüber eigentlich, was sind da so die Bedürfnisse und wie kann ich da am besten einhaken und das auch, stillen.
Safe. Ich glaube, das haben weniger, also ich habe es auch früher gedacht, deswegen kann ich aus Erfahrung sprechen, dass ich das habe, diese Empathie, aber oft ist man schon immer in seiner eigenen Welt. Du hast irgendwie Freunde, die auch Online-Marketing machen oder irgendwie, und du tauschst dich die ganze Zeit mit denen aus und das, ich habe viele Jahre ja auch gefreelanced und dann habe ich trotzdem mal nochmal diese Umfrage gemacht, beziehungsweise habe ich mich nochmal meinen Kunden zusammengesetzt und sie gefragt und da dachte ich wirklich, wie habe ich das denn die ganze Zeit nicht, da sind auch Probleme klar geworden, die ich davor einfach nicht gesehen habe oder wo ich die Ursachen auf einmal gesehen habe, weil ich einfach dachte, ich weiß es, aber eigentlich wusste ich es nicht. Ich habe so ein bisschen immer so, das wird sicherlich so sein, dass die das und das haben. Das war schon spannend.
Ja, also für diesen Blick von außen hilft echt manchmal einfach, sei es einfach mal so ein Branchen-Meetup zu besuchen von den Kunden. Also gibt es auch so im Moment jetzt nicht, aber normalerweise schon.
Generell.
Kostenlose Möglichkeiten, wo man irgendwie wo sich vielleicht, keine Ahnung, die Anwälte zum, weiß nicht, Plausch treffen oder so, gibt es mit Sicherheit irgendwas. Ja. Wo man einfach mal hingehen kann und sich einfach mal unter die Leute mischt und ein bisschen guckt, worüber die so reden, was da vielleicht auch Vorträge sind, die da gehalten werden, dass man so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie die, in was für einer Welt die eigentlich existieren, weil eigentlich gucken wir ja immer nur von außen auf die ganzen Persönlichkeiten und Branchen. Ne?
Ja, genau. Und machen uns dann relativ schnell immer ein Bild, was oft dann nicht ganz.
Ja, das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Das wollte ich auch, habe ich auch gerade gedacht. So.
Immer die nicht nur sehr schnell eine Meinung halt zu haben. Ja. Alexander, zum Schluss einer jeden Folge habe ich immer eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar die Frage nach dem ultimativen Tipp an Freelancer, wenn du jetzt dein gesammeltes Wissen auf einen Tipp begrenzen müsstest. Welcher wäre das?
Ja, habe ich auch gerade schon überlegt. Du hast ja anfangs gezählt, dass du die Frage stellst.
Also wenn es hilft, das beantwortet niemand aus, also ich habe, glaube ich, bisher noch keine Antwort, die so aus der Pistole geschossen kam, auf diese Frage bekommen. Also auch, glaube ich, nicht so gut, sonst bist du dazu zu vorschnell. Also so einen Moment drüber nachdenken hilft.
Ich habe, also was mir am allermeisten von irgendwas geholfen hat, es gibt 1000 Tipps und YouTube-Kanäle und alles, du kriegst 1000 Informationen, die alles Mögliche bereitstellen, wie man irgendwelche Probleme löst. Von wie man eine Freundin findet, zu wie man irgendwie mehr Kunden gewinnt als Freelancer. Einer der größten Sachen, die mir geholfen hat, der ultimative Tipp, ein geiles Umfeld zu haben. Ein Umfeld zu haben, ich bin nach Berlin gezogen, damals, also 2018, und das war der wichtigste und beste Schritt, den ich jemals hätte machen können. Leute, die einen, wenn man Fehlschläge hat, bestärken, die einen fragen, was hast du daraus gelernt, versus, ja, ich habe eh gesagt, dass Freelancing nichts für dich ist, so. Es gibt also Welten an Unterschieden. Kennt ihr diesen typischen abgedroschenen Spruch, zeig mir deine fünf Freunde, die du am meisten Zeit verbringst. Aber es ist so, das ist 1 Million% so. Also es ist so, wenn du eigentlich, du bist als Freelancer irgendwie, dümpelst da rum, kannst kaum davon leben, machst irgendwie 2000 Euro Umsatz, so. Ich weiß, was du für ein Umfeld hast. Die werden dich nicht darin bestärken, die werden nicht irgendwie dir helfen und dich feiern und ihr werdet euch austauschen, sondern du bist da vielleicht der Einzige in deinem Dorf, übertrieben gesagt, der das macht und bist eh immer der bunte Hund und willst, also das ist so krass. Also such dir ein geiles Umfeld, findest du mit Leuten, gerade in Corona-Zeiten kann man so entspannt auch diese virtuellen Meetups sich mit Leuten connecten und gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht zieh in eine Großstadt, wenn du noch nicht in einer Großstadt wohnst, oder probierst du das mal aus. Ist ja nicht für jeden gemacht, aber es ist einfach heftig. Also wenn du das machst, du brauchst keine Kurse oder irgendwas. Hab einfach ein geiles Umfeld, das löst 99% deiner Probleme.
Es ist witzig, dass du der Erste, glaube ich, bist mit diesem Tipp. In 140 Folgen, das wundert mich. Aber ich hatte überlegt, so, ich glaube, bisher hat das noch niemand gesagt. Aber es ist natürlich absolut richtig. Hast du denn auch darauf geachtet in deinem Umfeld so ein bisschen, dass da auch andere Selbstständige, oder hat sich wahrscheinlich einfach organisch ergeben dann?
Das hat sich, also ich bin nach Berlin, also nach dem Abi war die Wahl Hamburg oder Berlin. Ich komme so aus einem Dorf, so zwischen Hamburg und Bremen. Und dann bin ich nach Berlin.
Du hast dich für Berlin entschieden.
Also weil ich nach, ja, ich kannte halt drei Leute. Ich kannte da drei Leute aus dem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und in Hamburg kannte ich null, dachte ich, drei ist besser als null. Und die waren halt alle drei selbstständig.
Das stimmt.
Und wenn du einen kennst, kennst du jeden so nach dem Motto, dann knackst du dich und hier kommst du nochmal damit und damit. Und dann, jetzt ist komplett vorbei. Jetzt kennt man halt mega viele, was halt richtig schön ist.
Ja, ich meine, in Berlin ist ja sowieso jeder selbstständig. Also, da kannst du, glaube ich...
In der Bubble. Es gibt da sehr viele Bubbles, muss man aufpassen, es gibt da sehr viele Bubbles, aber es gibt die selbstständigen Bubble. Also, das stimmt.
Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich meine, es ist ja auch gut, ich finde so ein gesunder Mix so aus, dass man sich jetzt zum Beispiel nicht nur mit anderen Selbstständigen umgibt, und umgekehrt, dass man auch Selbstständige im Umfeld hat, ist halt schon, glaube ich, das Beste, weil dann weißt du, verstehst du alle Perspektiven gut, dann hast du nicht irgendwie so, manche, habe ich das Gefühl, die selbstständig sind, verlieren manchmal so ein bisschen den Realitätsbezug und reden dann nur noch von, du musst das machen und du musst hier unternehmerisches Denken, zack, 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 auf alle anderen anwendbar und dann denke ich mir so, Alter, schwierig.
Die vernetzen sich mit anderen Freelancern, die Facebook jetzt machen, das ist die Lösung auf alles immer Facebook jetzt. Zu wenig Kunden, Facebook. Du hast Stress mit Kunden, Facebook jetzt.
Ja, im Zweifel, genau. Man kriegt halt, wie du sagtest, diese Bubble, das ist dann irgendwann schon schwierig. Man kriegt sehr eine einseitige Perspektive auf Sachen.
Also einfach geile Leute, die vor allem auch da sind, wo du hin willst. Einfach Leute, die, wenn du irgendwie sagst, du hast Bock, irgendwie ein Team aufzubauen, dann hab halt mal Freunde, die schon ein großes Team haben. Die können dir die positiven sowie die negativen Seiten sagen. Und dann hast du nicht so dieses verdrehte Bild der Realität, dass ein Team haben, zum Beispiel gut oder schlecht ist. Man kann ja beides haben, aber also einfach Freunde haben, die schon ein bisschen weiter sind, so wo man halt hin will, was halt seinen eigenen Zielen entspricht.
Ja, voll. Sehr guter Tipp. Finde ich, wie gesagt, ich wundere mich gerade, dass der ein bisschen nicht vorkam. Aber es hat sich auch viel wiederholt, muss man sagen. Ich glaube, da sind sich, viele waren sich einfach einig in manchen Sachen. Deswegen, Cool. Alexander, vielen Dank, dass du hier warst und so ausführlich erzählt hast. Finde ich bitte, zwei bitte. Sehr spannende Themen gewesen.
Ja, hat mich sehr gefreut. Also, wenn der eine noch was mitnehmen konnte, wäre cool.
Bestimmt. Magst du noch mal sagen, wo man dich findet, wenn man mit dir arbeiten möchte?
Einfach www.agentur-consulting.de und da gibt es auch einen YouTube-Kanal verlinkt. Einfach mal meinen Namen googeln, findest du auch einen YouTube-Kanal. Da gerne einfach mal, auch wenn es Fragen gibt, schreib uns eine E-Mail oder schreib in die Kommentare und dann sind wir super gerne bereit, da auch mal Videos zu machen. Also wir haben da jetzt nichts zu verstecken oder nichts irgendwie, was wir nicht erzählen würden. Das heißt, gerne mal auschecken und dann schon ganz gut.
Super. Findet ihr alles in den Shownotes, könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Da findet ihr auch den Link zu unserer Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Da könnt ihr euch mit über 8000 Freelancern vernetzen. Da ist auch aktuell wieder die Möglichkeit, sein Portfolio zu teilen. Das heißt, wenn ihr einfach so ein bisschen euch austauschen wollt, Kooperationspartner finden wollt und euch einfach mal vorstellen wollt.
Oder Freunde.
Zu,
genau, zum Thema
oder Freunde.
Kann man
da haben sich bestimmt schon Leute drüber gefunden. Mit Sicherheit. Da, ja, die Gruppe gibt es schon seit 3 Jahren. Ich glaube, da sind schon sehr viele, also vielleicht sind im Worst Case sind da sehr viele berufliche Kooperationen entstanden. Im Best Case vielleicht auch Freundschaften.
Jetzt kannst du aber fragen, hat da doch schon jemand geheiratet oder so?
Das
also ich habe in einer Gruppe erlebt, in einer Kundengruppe habe ich erlebt, die haben durch eine Accountability-Partnerschaft haben die dann geheiratet. Also kann alles passieren, also einfach mal machen.
Ja, ich meine, wieso nicht? Das passt. Berufliche die Interessen sind schon mal sehr ähnlich, also von daher.
Genau, why not?
Ja, den Link, also ne, wenn ihr heiraten wollt, der Link ist auf jeden Fall in den Shownotes. Und genauso wie der Link zu unserem Slack-Workspace, wenn ihr eher so der Slack-Typ seid. Dann könnt ihr auch da drauf klicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Noch mehr Freelancer-Wissen gefällig? Lade dir unsere kostenlose Learn Freelancing-App herunter. Damit lernst du bequem und unterwegs, wie du neue Kunden gewinnst, deine Selbstständigkeit anmeldest und vieles mehr. Kostenlos im App und Google Play Store.